Schön, euch zu sehen. Ich will gleich am Anfang sagen, ich bin davon überzeugt, dass Gott zwei Dinge heute durchbrechen möchte. Das eine ist, es gibt manchmal eine innere geistliche Schläfrigkeit. Und da geht es mir überhaupt nicht darum, ob du während dem Lobpreis sitzt oder stehst oder liegst. Also weißt du, das hat was mit deinem Typ zu tun oder mit der Art von Musik, auf die du abgehst. Oder also weißt du, das kann... Mir geht es nicht um deine äußere Form, sondern ich glaube, es gibt was, wo du sagst, ich habe immer das Gefühl, das ist wie benebelt. Wenn du merkst, das ist für dich, Gott wird das heute durchbrechen oder will das durchbrechen. Das zweite ist, ich glaube auch, dass Gott nochmal an ein Ding ran möchte, wo du merkst, ich habe mein eigenes Vorwärtsgehen zu sehr davon abhängig gemacht, ob Personen mich sehen oder nicht. Und ich warte immer darauf, dass Personen mich sehen oder fragen oder tun, anstelle einfach dem zu folgen, was Gott mir gegeben hat. So. Also in irgendeiner Art und Weise eine falsche Abhängigkeit, Bindung. Genau. Ich will es nur am Anfang sagen, mal gucken, wie wir noch drauf kommen. Wir waren im Urlaub und wir waren bei den Schwaben, wo wir herkommen, die wir sehr lieben. Und mir sind einige gute Schwabenwitze erzählt worden und ich will den ersten erzählen. Warum können Schwaben jede Speisekarte in jeder Sprache lesen? Genau, weil sie lesen eh nur die Preise. Okay. Anders aussehen. Aber selbst das finden Schwaben raus. Wir sind immer noch in unserer Serie. Ich markiere die ja, also es ist das 22. Mal und Eden ist wirklich spannend. Und Gott sprach, lass uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Ich finde ein paar Dinge hier wirklich spannend. Das erste ist, dass Gott hier zweimal sagt, dass der Mensch herrschen soll. Und zwar über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels, über das Vieh und über die ganze Erde. Und über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und herrschen hat im Hebräischen vielmehr einen Hintergrund von entwickeln, bewahren, beschützen und stärken. Also es geht nicht um Unterdrücken, sondern es geht darum, so wie Gott ja selber ist, das Herz eines Vaters zu haben und über die Dinge zu achten und Sorge dafür zu tragen, dass Dinge aufwachsen, vor Schädlichem beschützt werden, sich weiterentwickeln. Und Gott sagt das zweimal. Und interessanterweise wird von einem Tier, der Schlange, über das der Mensch herrschen sollte, die Versuchung gebracht, der Mensch fällt aus der Beziehung zu Gott, irgendwie auch von seiner Wesensart, aus den ursprünglichen Absichten, das, was Gott in ihn gelegt hat, ist ja nur noch bruchstückhaft vorhanden. Und wir sehen das in so vielen Bereichen, weil wir nicht mehr herrschen, um zu schützen, sondern weil wir ja auch erleben, dass wir herrschen, um zu unterdrücken, auszubeuten, all diese Dinge. So, weil der Mensch dieses aufgegeben hat oder nicht geachtet hat, passiert das. Und das Zweite, was ich nur kurz antippen möchte, ist, dass Gott den Menschen in seinem Bild schuf. Und also was ich hier sehe, dass Gott, dem alle Autorität gegeben ist oder der alle Autorität ist, dass er diese teilt und überträgt und dass er dem Mensch nicht nur das Recht, sondern auch die Aufgabe überträgt, Sorge zu tragen für sein eigenes Leben und für diese Erde. Und mit dem im Hinterkopf will ich uns eine Geschichte von Jesus anschauen, die mich während dem Urlaub sehr beschäftigt hat. Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der einer Obrigkeit untersteht und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die äußerste Finsternis. Da wird sein, heulen und Zähne klappern. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zur selben Stunde. Ich möchte uns noch mal kurz in diese Situation hineinnehmen. Irgendwie, das ist so eine Geschichte, man kennt die, wenn man schon eine Weile dabei ist, aus Kinderstunde und wo auch immer her. Und da ist halt der Hauptmann und das, und dann geht alles gut und gesund und super. Aber die Geschichte ist doch folgende. Da ist Jesus, der Jude ist, und er ist unterwegs mit Jüngern, die ihm nachfolgen. Und sie waren zu der damaligen Zeit unter römischer Besatzung. Und die Römer waren ihre Unterdrücker, sie waren die Feinde, es waren die, die das Land eingenommen hatten, und die große Erwartung, was ja auch im Volk Israels damals war, war: Wenn Gott den Messias sendet, dann wird er uns befreien von dieser äußeren Herrschaft. Das heißt, solange diese Herrschaft da ist, sind wir nicht in dem, was Gott vorhat. Also sind diese Typen schon mal unsere Feinde. Das ist die Vorgeschichte. Und jetzt kommt einer von diesen Unterdrückern zu Jesus. Und dann hat er noch eine Bitte. Also weißt du eigentlich, wo man sagt, denen geschieht's gerade recht. Also ich weiß nicht, ob du manchmal so Gedanken kennst, so Leute, die viel zu viel Geld haben aus deiner Sicht. Und dann wird mal einer krank bei dem. Siehst du, jetzt kann dir dein Geld auch nicht helfen. Das sind doch genau die Dinge, die da irgendwie ablaufen. Also, da kommt dieser Unterdrücker zu Jesus und hat eine Bitte. Und anstelle, dass Jesus ihn links liegen lässt, ist er sogar noch bereit, zu ihm zu kommen und sagt, ich will kommen und ihn gesund machen. Und Jesus geht die Extrameile. Und dann passiert was, was ich wirklich nachdenkenswert finde, dass dieser Unterdrücker Jesus beeindruckt. Dieser Unterdrücker beeindruckt Jesus und er dreht sich zu denen um, die ihm nachfolgen. Das sind all unsere Apostel und Glaubenshelden dabei. Da ist Petrus dabei, der die Verheißung hat, dass auf dieses Bekenntnis, Jesus ist Herr, er seine Gemeinde baut. Und er dreht sich zu denen um und all den anderen, die dort mit dabei sind, das ist ja irgendwie ein Vorteil zu Jesu Zeit. Man wusste irgendwie, wer dazugehört, weil es hat dich irgendwie was gekostet. Du musstest deine Heimat verlassen, du musstest mitlaufen, tagelang, du wusstest nicht, wo es hingeht. So, das war nicht jeden Sonntag, 10.30 Uhr, kannst du nebenher datteln oder zuhören oder was. Bei Jesus, du musstest was investieren. So. Und das sind all die Leute, die wirklich viel investiert haben, die sich das haben was kosten lassen, die Jesus herausgerufen haben, die davon begeistert waren, dass Jesus Glauben in sie hatte und vertraut hat, dass sie genauso gut werden können wie er. Und zu denen dreht er sich um und sagt, solchen Glauben hat er in ganz Israel nicht gefunden. Und nicht nur, dass er das hervorhebt, sondern er spricht eine Wahrheit aus, die ganz sicher einige von seinen Landsleuten verärgert hat. Denn was er sagt, aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Jesus hat sich ja immer wieder an die gewandt, oder ist auch den Pharisäern entgegengetreten, weil sie dachten, wir sind die Einzigen. Und wir haben dieses Ding in der Tasche. Und wir wissen, wie die Sache mit Gott läuft. Und wir sind die Auserwählten. Und Jesus spricht einfach die Wahrheit aus und sagt, wisst ihr, Gott will mit allen Menschen Beziehung. Und Gott will mit allen leben. Und Gott wird Wege finden, sie zu erreichen. Und sie werden dazugehören. Ja, aber Abraham und unsere Stammväter, ja genau, mit denen werden die, die dazukommen, zu Tisch sitzen und essen. Ich verstehe, dass das Leute verärgert hat. Also nicht nur, dass Jesus zum Erzfeind geht, dass er bereit ist hinzugehen, dann ist er noch beeindruckt von dem und dann spricht er ein paar Dinge aus, die die Leute ganz sicher ärgern und ganz am Schluss spricht er zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und der Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Also die Bibel beschreibt nicht näher, wer der Mann war. Da wird noch nicht mal so sehr beschrieben, ob der toll und spannend fand, was Jesus tat. Da steht noch nicht mal, ob er ihm danach weitergefolgt ist. Aber was ich lese ist, dass sein Glaube seinen Knecht gesund gemacht hat. Da ist nicht, Jesus hat ein Gebet gesprochen. Jesus hat ausgesprochen, dir geschehe nach deinem Glauben. Und sein Glaube hat seinen Knecht zu derselben Stunde gesund gemacht. So, solche Geschichten ärgern mich, fordern mich heraus, laden ein, nachzudenken. Hier ist eine Frage, die ich mir stelle. Wenn ich in meinem Glauben wachsen möchte und möchte, dass er stärker und fester wird, kann es sein, dass mein Glaube und mein Vertrauen und das Maß von dem, was passiert, damit zusammenhängt oder mit der Achtung von Autoritätsstrukturen zusammenhängt? Das ist eine Frage, die stelle ich mir, wenn ich so eine Geschichte lese. Kann es sein, dass wachstümlicher Glaube mit der Achtung von Autoritätsstrukturen zusammenhängt? Und dann habe ich angefangen nachzudenken. Das ist schon mal ein guter Anfang. Und wenn du schon mal denkst, Markus, dann hätte ich... Und mir sind ein paar Dinge aufgefallen. Also sowohl in dem Text als auch mit Leuten, die ich kenne. Viele Leute, die in einem größeren Maße Heilung erleben oder in einem Heilungsdienst stehen, sind zumindest die Leute, die ich kenne, Leute, die irgendwie Autoritätsstrukturen oder, lass es mich so sagen, Verantwortlichkeiten kennen, schätzen und achten. Das ist irgendwie tief verankert. Und wenn ich diese Begebenheit anschaue, dann ist es dasselbe, auf was Jesus reagiert und was er hervorhebt. Denn der Hauptmann antwortete und sprach zu Jesus: Ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Also er kam mit einer Bitte oder einer Hoffnung oder einem Glauben. Er hat von Jesus gehört, Jesus heilt Menschen. Er weiß um das Risiko, sich aufzumachen. Er weiß, dass er im Volk nicht beliebt ist und nicht jeher der Hauptmann kommt. Also vielleicht haben die Soldaten Achtung vor ihm, weil er die richtige Uniform hat und so. Aber wenn er zu dem Volk Israel geht, ist irgendwie klar, die werden ihn nicht mit Beifall empfangen. Trotzdem sehen wir hier irgendwie sein Herz. Da ist ein Knecht, und ein Knecht war damals nicht allzu viel wert, den hätte man auch einfach austauschen können. Aber er war jemand, der Fürsorge in sich gespürt hat und sagte, nee, der gehört irgendwie zu meinem Haus und ich bin mitverantwortlich für ihn und ich will, dass es ihm gut geht. So, das ist, was ich lese. Und er ist bereit, sich aufzumachen und sogar öffentlichen Spott in Kauf zu nehmen, weil er die Möglichkeit sieht, dass ihm geholfen werden könnte. Er hat ja keine Sicherheit. Er hat Jesus noch nie begegnet und er kennt die Geschichte nicht wie wir, dass sie gut ausgeht. Er steht am Anfang der Geschichte. Er weiß nur, es besteht die Möglichkeit, dass Jesus hilft, aber es besteht auch die Möglichkeit, dass ich eine Klatsche bekomme. Deshalb ist nicht die Frage, geht die Geschichte gut aus, sondern die Frage ist, was sehe ich in seinem Herz? Und in seinem Herz ist, ich will, dass es den Leuten, für die ich Verantwortung trage, gut geht. Das ist das Herz des Hauptmanns. Und dann bietet Jesus ihm was an. Und er hätte einfach gesagt, oh, Jesus kommt. Jesus kommt sogar in mein Haus und er wird den gesund machen. Ich meine, und er reduziert das relativ einfach und sagt, Weste, ich bin das nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Aber eins habe ich verstanden Und ich habe das vielleicht verstanden, weil ich im Militär bin. Wenn ich was anordne, dann wird das einfach gemacht. Und wenn ich sage, wir streichen das Haus blau, dann wird das blau gestrichen. Und wenn ich sage, komm her, dann kommen die Leute her. Und wenn ich sage, du machst den Auftrag, dann machen die Leute den Auftrag. Deshalb, Jesus, wenn das die Art und Weise ist, wie dein Reich funktioniert, und wenn du sprichst und die Dinge passieren, dann reicht's, wenn du es einfach anordnest. Deshalb sagt er, sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Also mir geht's wirklich gut. Ich bin nicht hier, um jemand persönlich zu ärgern. Aber es könnte sein, dass manche Fragen ärgerlich sind. Kann es manchmal sein, dass wir so lange beten, weil wir manchmal nicht wissen, dass ein Wort genügt? Oh Mann oder Amen? Weißt du, ich will eine Sache noch mal kurz sagen. Es gibt etwas, was wir gewohnt sind in unserer europäischen Kultur, die ja auch davon geprägt ist, dass wir ganz viel griechische Denkweise irgendwie mit der Muttermilch irgendwie, also nicht persönlich, aber irgendwie mit aufgesogen haben. Und eine Sache, die für uns völlig normal ist, ist, dass wir Dinge einfach umdrehen können. Also, wenn wir sagen, wenn kann es sein, dass wir so lange beten, weil wir nicht wissen, dass ein Wort genügt, dann ist der Umkehrschluss, nämlich wer lange betet, hat keinen Glauben, einfach nicht wahr. Also im hebräischen Denken können wir die Dinge nicht einfach umdrehen und von der Umdrehung eine Ableitung machen und sagen, aha, also wer lange betet, hat keinen Glauben, habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, kann es sein, dass ich oder du manchmal so lange betest, weil du nicht davon überzeugt bist, dass ein Wort genügt. Und kann das damit zusammenhängen, dass wir nicht gelernt haben oder uns nicht bewusst ist, dass die Achtung von Autoritätsstrukturen vielleicht maßgeblich oder von Verantwortlichkeiten maßgeblich dazu beitragen kann, dass unser Glaube wächst und gestärkt wird. So rum. Macht es Sinn. Und es geht einfach darum, zu sagen, wenn ich wachsen möchte, muss ich mir wahrscheinlich ein paar unbequeme Fragen stellen. Und es geht nicht darum, irgendwie zu sagen, ich möchte irgendjemand was absprechen oder irgendjemand ein schlechtes Gewissen machen, also was ich ja schon mal gar nicht kann, weil das ja jeder für sich selber entscheidet, zum Glück. Dieser Hauptmann beeindruckt Jesus. Und ich sehe, das, was ihn beeindruckt, ist, dass er ein Verständnis davon hat, wer hat was zu sagen und wer ist für was verantwortlich. Und ich glaube, dass diese Dinge, also dass die bis heute für uns Bedeutung haben. Und Und ich hatte am Anfang die Geschichte kurz vorgelesen, dass Gott uns in seinem Bild geschaffen hat und dass er uns Verantwortung übertragen hat. Und ich glaube, dass dieses Ding eine zentrale Offenbarung ist für das Wesen Gottes und für das Wirken in seinem Reich, nämlich, dass Gott uns Dinge überträgt und dass er uns in seinem Bild geschaffen hat und dass er uns in eine Familie gepflanzt hat, in ein Team, in ein Miteinander, in eine Unterschiedlichkeit, die man bei Adam und Eva sieht. Er hat uns geschaffen in seinem Bild und er schuf Mann und Frau. So zwei identische Typen, die in allem gleich sind, so wie man das ja von zu Hause her kennt. So. Gott hat uns für miteinander geschaffen. Und eine der Herausforderungen ist, kann ich darauf vertrauen, nicht nur, dass Gott mit dem anderen ans Ziel kommt, sondern auch das, was der andere vorhat, etwas ist, wo Gott drin ist? Oder ist nur meine Sicht die wirklich gut ist? Und deshalb muss ich auch ständig bei anderen sagen, was sie zu tun haben oder wie man es besser machen könnte. Und vor allem rede ich dann nicht mit denen, sondern vielmehr über die. Und all diese Dinge, die dort mit reinspielen und die, ich glaube, die Wachstum verhindern. Ich glaube das wirklich. Ich lese mal weiter. Jesus sagt was ich wirklich spannend finde. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Augen ziehen? Und siehe, ein Balken ist in deinem Auge, du Heuchler. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen, damit die sie nicht zertreten mit ihren Füßen und sich umwenden und euch zerreißen. In der Parallelstelle in Lukas wird sogar noch ergänzt, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet werden. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man dann in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Das finde ich wirklich spannend. Weil ich finde wichtig zu verstehen, was hier steht. Also irgendwie ist Richten irgendwie falsch. Oder? Ich glaube, das ist irgendwie, also so ging es mir. Über jemanden den Staub zu brechen und zu sagen, ach komm, mit dem wird eh nichts mehr und Gott hat ihn aufgegeben. Falsch. Aber dann steht noch was, mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird auch euch zugemessen werden. Hier steht ja nicht, hab keine Meinung. Also ich habe das eine Zeit lang geglaubt, ich darf nicht über andere richten, also darf ich kein Urteil haben. Das steht ja nicht da. Also ich habe das eine Zeit lang versucht und ich habe gemerkt, ich bin an meine Grenzen gekommen, weil ich dachte, oh, es gibt Dinge, die sind offensichtlich falsch. Und dann zu sagen, ich darf nicht richten, also ich muss meinen Schnabel halten, und darf gar nicht dran denken, da platze ich innerlich, weil ich denke, da kann man doch nicht zugucken. Und ich kann das auch nicht einfach so über mich ergehen lassen. Ja, sollst du auch nicht. Du sollst herrschen. Was hier steht, ist mit dem Maß, mit dem du misst, mit dem wirst auch du gemessen werden. Also es geht darum, bewussten Maßstab zu wählen, mit dem ich Dinge beurteile. Und verantwortungsvoll damit umzugehen, wie ich mit dem umgehe, was mir auffällt. Als Eltern. Weißt du, man muss nicht lang Eltern sein, um Fehler zu sehen. Hallo Samuel. Man muss andersrum auch nicht lange Kind sein, um die Fehler bei den Eltern zu sehen. Aber die Frage ist doch die, was tue ich, wenn ich Dinge sehe, die falsch laufen? Übersehe ich die Dinge einfach und sage, geht mich nichts an? Ich glaube, das ist nicht Herrschen. Ich glaube, das ist nicht guter Umgang. Und nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Freunden. Wisst ihr, mein Freund, wo das, also, wenn man sieht, da gibt's was, da schadet er sich und anderen. Und ich lasse ihn dort ins Messer laufen, das ist doch irgendwie falsch. Die ganze Zeit aber nur, wenn ich beim Samuel was sehen würde oder vielleicht auch sehe, ständig nur einen Reini anzurufen und sagen, Reini, können wir mal ein Bier trinken? Ich muss dir mal wieder erzählen, was der Samuel alles gemacht hat. Und, also weißt du, und irgendwie, na, komm runter, ich zahle dir sogar ein zweites, dann kannst du gleich noch über den Jeremias reden. Und wisst ihr, irgendwie, macht. Ich habe nur eine Bitte. Trinkt Wasser, bis er 16 ist. Und irgendwie spüren wir, wenn Eltern so solche Dinge machen würden mit ihren Kindern, da irgendwie, also wir haben, glaube ich, so herzlich gelacht, weil jeder sich an den Kopf greift und denkt, ach komm, eigentlich ist es doch bescheuert. Oder? Was ist, wenn wir das Ding umdrehen? Und sagen, nicht Eltern über Kinder, sondern du über deinen Chef oder du über deinen Partner. Oder du über deinen Live-Group-Leiter oder du über wen auch immer. Ja, weißt du, da bin ich ja der Schwache. Und ich bin ja der, den man eigentlich schützen müsste. Deshalb, ich habe gar, ja, bestimmt hast du ganz viele Gründe. Bestimmt. Und ich sage gar nicht, dass die anderen alles richtig machen. Da will ich gar nicht hin. Ich will mich und uns fragen, wie kann ich wachsen? Und was ich erlebt habe, in dem Moment, wo ich anfange zu richten, lege ich ein Maß an jemand, das auch für mich gilt. Also, am Ende ist es wie in der Leichtathletik. In dem Moment, wo ich sage, guck mal, was der und der und der falsch macht. Alles klar. Markus, deine Latte liegt gerade auch auf 5,10 Meter. Im Geistlichen wird geguckt, ob du drüber springst oder nicht. Und keiner hat die hochgelegt, außer du. Boah, das ist wirklich spannend. Und ich kann die Geschichte nicht erzählen, aber ich will kurz unterstreichen. Ich hatte ja erzählt, wir waren als Ehepaar bei einem anderen Ehepaar, die uns mit ein paar Sachen auch bezüglich Ehe geholfen hatten. Und ich habe gemerkt, es gab was in meinem Leben, wo ich von meiner Kindheit her bei meinen Eltern etwas verachtet habe. Und ich habe was geerntet, was ich nicht wollte. Und ich habe eingeladen, dass Dinge in meinem Leben wirksam sind, die ich eigentlich gar nicht will und für die ja auch falsch sind. Aber mein eigenes Herz hat eine Tür geöffnet. Das finde ich wirklich spannend. Deshalb ist Jesus hier so klar. Also ich glaube nicht, dass irgendwo, also ich persönlich, ich höre hier keine Drohung und pass auf, was du denn? Er sagt einfach nur, deine Gedanken haben Macht und deine Worte haben auch Macht. Und die Art und Weise, wie du denkst, die bestimmt dein eigenes Leben. Und das Problem ist folgendes. Such dir irgendjemand aus und fang an, seine Fehler zu suchen. Also am besten geht es immer bei Leuten, die man regelmäßig sieht. So, also zum Beispiel seine Frau. Zu sagen, guck mal, die Svenja, da und da und da. Und ich komme automatisch dahin, ich komme automatisch dahin, dass ich für alles einen Grund finde, warum ich so bin, wie ich bin. Und wenn die Svenja anders wäre und was die alles nur macht und ich lade selber ein Maß auf mein Leben, was ich gar nicht erreichen kann, das ist das eine, was passiert. Das zweite, was passiert, ich bin so beschäftigt mit dem, was bei der Svenja falsch ist, dass ich gar nicht merke, wie ich mich selber vergifte und selber einen Balken im Auge habe. Oder? Vor lauter, was andere falsch machen, vergesse ich völlig, mich selber zu entwickeln und mehr zu der zu werden, zu dem Jesus mich haben möchte. Wisst ihr, ich bin tief davon überzeugt, Jesus möchte, dass wir großzügig sind. Hier ist ein Beispiel. Kennt ihr irgendwie so ein paar Obdachlose in irgendwelchen Einkaufspassagen? Und du gehst vorbei und du hast 5 Euro. Und es gibt eine schwierige Art und Weise und es gibt eine ganz einfache Art und Weise. Die einfache Art und Weise ist einfach erklärt. Jesus möchte, dass wir großzügig sind. Ich nehme die 5 Euro und ich gebe sie dem. Und alles ist gut. Es wird dann schwierig. Ja, aber der, jetzt pass auf. Was macht er mit den 5 Euro?
Natürlich, saufen.
Was will er auch sonst machen? Oder er raucht. Auf keinen Fall wird er sich Brot kaufen. Und weißt du was? Wahrscheinlich hast du sogar recht. Wahrscheinlich wird er die 5 Euro nehmen und sich noch eine Flasche Schnaps kaufen. Aber was hat es mit dir und Gott zu tun? Komm, ganz ehrlich, gar nichts. Er hat Verantwortung für sein Leben und wahrscheinlich kann es gut sein, dass er auch Entscheidungen trifft, die nicht gut für sich und seine Gesundheit und für die Leute um ihn herum sind. Aber deine Frage ist doch, willst du wachsen, großzügig zu sein? Das hat mit dem, wie er damit umgeht, gar nichts zu tun. Und meistens passiert, dass wir uns in Gedanken alles ausmalen, was Schlimmes tun kann, selber auch nichts geben, Verachtung für den Typen haben, und nicht mal Hilfe anbieten. Eigentlich sind wir schlimmer dran als vorher. Das ist, was passiert, wenn wir anfangen, so sehr zu richten, was andere tun werden. Und ich glaube, wir sind wirklich aufgefordert, bei uns zu bleiben, unsere Verantwortung zu kennen, Verantwortung zu achten und ich sage nicht, es gibt nicht Dinge, über die man reden muss. Ich glaube, die gibt es jede Menge und meistens sogar mehr, als uns lieb ist. Die Herausforderung ist meistens nur, mit denen zu reden, die es betrifft. Aber am Ende, indem wir anfangen, das zu lernen, mit denen zu reden, die es betrifft und nicht mit denen, die mir zustimmen, passiert etwas in meinem Herzen. Ich fange an zu verstehen, wie das Reich Gottes funktioniert. Gott, der die Autorität ist, gibt dem Menschen Autorität. Und was macht er? Er gibt sie ihm und er vertraut ihm. Und wenn dort Dinge schieflaufen, ist er bereit zu helfen, aber nicht alles nochmal auf Null zu setzen. Also ich glaube, für die Kindererziehung, aber auch generell, wir sollten nicht jeden Fehler, den andere machen, ausbügeln. Wir sollten Leuten helfen, stark zu werden. Aber kennen wir das? Es gibt manchmal so ein christliches Gefühl von, es darf nicht schief gehen. Und dann machen Leute irgendwas und oh nee, und dann haben die was vergessen. Und dann renne ich umher und versuche alles, dass das nicht passiert. Oder deine Kinder machen irgendwas und das hat ein paar Konsequenzen. Und ah, und hier, und ich gehe nochmal zu den Lehrern und rede mit ihnen. Wie wäre es, wenn du mit deinen Kindern sprichst und sagst, guck mal, irgendwie, das Ding bringt das hervor. Ich will dir Mut machen. Geh hin und guck, was du klären kannst, anstelle alles zu klären. Aber da gibt es etwas, wo wir das Gefühl haben, wir sollten alles für andere in Ordnung bringen. Und wir überschreiten Grenzen und Verantwortlichkeiten und mischen uns in Sachen ein, für die andere Verantwortung übernehmen sollen. Ich glaube, so funktioniert Reich Gottes miteinander. Und Gott hat für jeden einen Plan und Gott hat für jeden etwas, wo er genau richtig ist. Und es ist gut, wenn wir an den Platz kommen. Und ich glaube, es dient dir nicht und anderen, wenn wir ständig die Plätze von anderen Leuten belegen. Das hilft niemand was. Ich bin keine gute Mutter. Wer an meiner Brust Muttermilch trinken will als Baby, der wird verhungern. Das ist nicht mein Platz. Schönes Beispiel. Mir fiel kein blöderes ein. Aber vielleicht hilft es dir zu sagen, es gibt ein paar Dinge, die bist du nicht, aber dein Platz ist immer frei. Ihr habt gehört, sagt Jesus in Matthäus 5, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Und Jesus spricht davon, dass Gott zu allen gut ist, unabhängig davon, wie sie darauf reagieren. Er lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Warum? Weil er nicht sieht das, doch, der sieht das alles, aber weil er sich beschlossen hat, einfach bei der Güte zu bleiben. Ich bin gut und es ist auch egal, was du tust. Ich bin großzügig, egal wie du mit dem Großzügigen umgehst. Ich bin aufrichtig zu dir, egal ob du davon lernst oder es gegen mich verwendest. Ich bin gut. Und es hat mit deinem Verhalten nichts zu tun. Und dann kommt diese wunderbare Einladung. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Jesus glaubt, dass du das Potenzial hast, die Dinge zu leben. Das ist, wovon er wirklich überzeugt ist. Und ich glaube, es gibt ein paar unbequeme Fragen. Ich habe ein paar gestellt. Aber ich bin tief davon überzeugt, dass da ein Schlüssel drin liegt, zuzunehmen im Glauben und Dinge zu erleben, von denen Jesus wirklich beeindruckt ist. Von denen er wirklich beeindruckt ist. Wo er sich umdreht und sagt, Engel, habt ihr das gesehen, was die Claudia gemacht hat? Es hat 15 15 Jahre gedauert, aber jetzt. Und da wird gefeiert und eine Flasche aufgemacht im Himmel. Die Dinge sind möglich. Ich will hier enden. Reaktionszeit. Weißt du, Jesus, als der Hauptmann da war, hat nicht gebetet. Ich will es heute auch nicht tun. Aber ich glaube, wenn du merkst, es gibt ein paar Dinge, wo der Heilige Geist zu dir gesprochen hat, und man merkt es daran, wenn du irgendwie anfängst, dich selber zu verdammen und dein Leben nach Fehlern abzuscannen, dann glaube ich, das ist nicht das Ende, sondern wenn du merkst, wow, da gibt's was, da habe ich Dinge irgendwie missachtet oder nicht geachtet, aber ich merke, da ist was drin für mich. Und ich merke, Gott glaubt daran, dass ich Dinge besser kann. Und vielleicht gibt es sogar was, wo ich was in Ordnung bringen kann. Dann glaube ich, da ist der Geist Gottes drauf. Und dann ermutigt er dich, Dinge, Schritte zu gehen, wie auch immer das für dich aussieht. Einfach um zu sagen, ja, ich will wachsen. Ich will lernen, vollkommen zu sein, wie mein Vater im Himmel vollkommen ist. Ich will mein Denken mit ihm synchronisieren und ich will mehr vom Himmel her reagieren und auf das, was im Himmel normal ist, als auf das, was irgendwie Leute mir gegenüber tun und von dem, wie sie mich achten oder nicht achten, wie sie mich behandeln oder niedermachen, so will ich ihnen gegenübertreten. Wenn du merkst, das sind Dinge und da gibt's was, was du in Ordnung bringen möchtest, ich will dich ermutigen, das zu tun. Und dann hatte ich gesagt, es gibt was, was ich glaube, dass Gott vorhat. Weißt du, manchmal hört man das und will irgendwie und man fühlt, das ist irgendwie so schwierig. Da würde ich gerne nochmal beten. Wenn du merkst und das Gefühl hast, geistlich hast du das Gefühl, dass wie alles benebelt unter irgendeiner Decke. Irgendwie willst du, aber du kannst nicht oder wie auch immer. Dann würde ich dich bitten, einfach aufzustehen, weil ich glaube und tief davon überzeugt bin, dass Gott gut ist und dass er Dinge verändern will. Und ich glaube, es ist wie bei dem Hauptmann. Der Hauptmann hatte dasselbe Risiko wie du. Es kann sein, dass Leute auf dich gucken und denken, was will der denn hier? Und hat es immer noch nicht hinbekommen. Kann alles passieren. Aber es könnte auch passieren, dass Jesus ein Wort spricht und dieses eine Wort macht dich frei. Und wenn du irgendwie merkst, es gibt was, wo du dein Verhalten zu sehr an Dinge gekoppelt hast, dass Leute dich einladen oder sehen oder mit dir gehen und du merkst, nee, das ist eigentlich falsch. Gott hat mir was Eigenes gegeben und ich will für mein Eigenes stehen und ich will dafür gehen, dann würde ich dich auch bitten, aufzustehen. Dann würde ich noch kurz beten und dann Svenja übergeben. Jesus, ich danke dir, dass du gut bist und dass deine ganze Art und dein ganzes Wesen ist, uns stark zu machen und frei zu machen und unabhängig von Umständen und anderen Dingen. Und ich danke dir, dass du unentwegt daran arbeitest, dass wir in dein Bild verwandelt werden und dass wir vollkommen sind, wie du vollkommen bist und dass unser Wesen mehr und mehr von deiner Art und deiner Liebe durchdrungen wird. Und ich danke dir, dass du treu bist und dass die Dinge, die du sagst, wahr sind. Und ich danke dir, dass jeder der irgendwie auf das, was du ihm gesagt hast, reagiert hat. Dass es wahr ist, dass wer sich demütigt unter deine Hand, der wird erhöht werden. Und ich will dir wirklich zusagen und zusprechen, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und das, wofür du stehst, das soll real werden. Nicht, weil du jetzt auf einmal alles richtig machst, sondern weil er, der Schöpfer des Himmels und der Erde, mit dir wirkt und in dir wirkt. Und weil er eine Kraftquelle ist, die größer ist als du. Und weil sein Ja und seine verändernde Kraft in deinem Leben wirksam ist und es viel mehr ist als Anstrengung und Disziplin, sondern dass er die Wesensart des Himmels, nach der du dich ausgestreckt hast, in dich hineinlegt. Und dass Lähmung und Dämpfung nicht ein Anteil von dir ist, sondern du erlebst, dass du einen offenen Himmel hast. Und dass jede falsche Bindung und jedes falsche Zurückhalten und jedes Abwarten auf andere aufhört und du frei bist, auf das zu reagieren, was der Himmel und der Heilige Geist und der Vater zu dir spricht. In Jesu Namen. Amen.